The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße Simon Messner in meiner Sendung. Lieber Simon, ich freue mich. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Das früheste Interview meiner Karriere. Um 8 Uhr morgens, muss ich jetzt mal sagen. Aber irgendwie passt es ja auch, weil du bist Alpinist, Bergsteiger, hast auch einen Bergbauernhof. Da bist du auch gerade, oder?
Richtig, richtig. Also es ist für mich auch relativ früh für ein Interview, muss ich sagen, richtigerweise. Aber ja, in meiner Tätigkeit als Bergbauer, das bin ich seit ein paar Jahren geworden. Mhm. Natürlich nicht als Broterwerb, aber um diese Höfe zu halten und als Bergsteiger und als frischer Familienvater, das sind alles Aktivitäten, die relativ früh beginnen.
Das stimmt allerdings. Darf ich fragen, wie alt ist deine Tochter jetzt mittlerweile?
Die ist momentan gute 18 Monate, also noch sehr klein.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber ja, ja, ganz lieb, aber sie hält uns sehr auf Trab. Und du hast ganz richtig gesagt, also wir befinden uns im Finchgau in Südtirol, ja. Also im westlichen Teil von Südtirol, auf einem wunderschönen Hügel, nennt sich Joval. Und dort habe ich eben mit meiner Frau zusammen zwei Bergbauernhöfe übernommen, die wir seit ein paar Jahren teils selber, teils mit Pächterinnen und Pächtern versuchen zu betreiben. Und der Ort ist einfach ganz, ganz einmalig und wunderschön.
Genau, also das kann man sich wirklich so ein bisschen bilderbuchmäßig auch vorstellen. Da gibt es auch ganz viele Tiere und so weiter, gell? Und es ist wirklich recht idyllisch. Also ich habe es ja auch gesehen, es gab eine Dokumentation kurz, so eine kleine darüber. Da gibt es auch alles Mögliche an Gevieh, gell? Also es ist alles Mögliche, was es, was ihr da, ihr versucht wirklich so ein, dass man sagt, wirklich so ein autark, man könnte ein autarkes Leben führen, oder? Auf diesem Bauernhof.
Das könnte man sicher. So ist dieser Struktur, ist diese Struktur gewachsen, muss man sagen, über hunderte Jahre. Meist ist ein sehr alter Ort. Die erste Niederschrift zum Hof selber, die stammt aus dem Jahr 1331. Das heißt, dieser Ort ist vermutlich viel, viel älter, aber das ist das erste Mal, da wurde erwähnt. Und diesen Hof, ja, der Wasser aus dem Schnalstal bezieht, Gletscherwasser, über ein kilometerlanges System aus Rinnen, nennt sich Walsystem, ist auch sehr, sehr alt. Weil wir interessanterweise in einem der trockensten Orte der Alpen wohnen. Also der sogenannte Finchger Sonnenberg hat interessanterweise Steppenklima durch ganz starke Winde und sehr viel Sonneneinstrahlung. Und das ist sehr speziell und natürlich müssen wir beregnen, also künstlich Wasser zuführen in die Wiesen, sonst haben wir da Wüste. Also ein ganz spezieller, wie du es richtig sagst, sehr idyllischer Ort, aber natürlich mit viel Handarbeit auch verbunden.
Heißt es auch jetzt, wo es so heiß war, dass es nochmal extra heiß bei euch war?
Sagen wir ja, also diese, natürlich, Klimaveränderung ist ein großes Thema, die fällt mir am Berg selber mehr auf, aber natürlich auch bei uns am Hügel. Das heißt, bei uns hat es jetzt wirklich viele, viele Tage, wenn nicht Wochen, nicht mehr geregnet oder nur minimale Mengen. Der Durchschnitt natürlich normalerweise im Sonnenberg sind 500 Milliliter im Jahr Niederschlag, also sehr, sehr, sehr wenig. Und ich würde sagen, in den letzten Jahren hat aber der Niederschlag an sich etwas zugenommen sogar. Also zugenommen in dieser Hinsicht, dass diese Starkregenereignisse auch Joval nicht verschonen und dass, wenn es einmal regnet, richtig viel Wasser kommt. Mhm.
Jetzt bist du ja ein bisschen jünger als ich, also bist noch in deinen 30ern. Wie kommt denn diese, du könntest ja jetzt auch, sagen wir mal, ein anderes Leben wählen. Rein theoretisch. Könntest du auch sagen, na gut, so, ich habe ja auch, also bin der Sohn von Reinhold Messner, so, ich gehe jetzt in so eine Großstadt und dann gehe ich immer in so Quizshows als der Sohn von Reinhold Messner. Weißt du, so, ja, das machen ja viele. Und gehe immer so in Boulevard, also Boulevard, bin immer im Boulevard irgendwie vertreten und gehe auf irgendwelche Premieren und so weiter. Das, sowas kam für dich noch nie in Frage.
Na gut, also das wäre für mich kein lebenswertes Leben. Also das will ich jetzt nicht falsch verstanden wissen, aber na, erstens tue ich mir mittlerweile, da bin ich sehr offen, ich könnte nicht mehr in einer großen Stadt leben. Da fängt schon mal an. Die letzten Jahre haben mich doch sehr verändert und das würde absolut meinem Wesen widersprechen. Also ich habe sehr viel in meinem Leben machen können, dürfen, hat sich sehr oft ergeben. Vom Klettern, vom Filmemachen, eben ich habe Molekularbiologie studiert, auch sehr, sehr spannend. Und dann selber Bauer machen, war da einiges dabei. Und ich muss sagen, auch wenn es teilweise hart war, habe ich immer was gelernt. Und interessanterweise sogar vermutlich wie in den letzten Jahren, wo es am härtesten ist, da lernt man am meisten. Und das möchte ich nicht missen. Und da könnte ich mir niemals vorstellen, in Boulevardpressen von einem Dog zum nächsten zu hüpfen. Also überhaupt nicht.
Aber es ist schon sozusagen die Prägung, die das ausmacht, oder? Also, dass du wahrscheinlich dann so aufgewachsen bist, dass du eigentlich das Gefühl hattest, ach, das ist alles wunderschön, so wie es ist. Und da möchte ich noch weiter und möchte noch viel mehr drüber lernen und so weiter. Also, es waren dann, es gibt ja auch manchmal Kindheiten, die genau das Gegenteil auslösen, dass man sagt, ich will das auf gar keinen Fall mehr.
Ja gut, beim Klettern war es wahrscheinlich so in der Anfangszeit. Ich habe zwei Schwestern, eine ist älter und eine ist deutlich jünger. Da klettert niemand. Also ich bin wirklich sozusagen neben meinem Vater der Einzige, der einen Zugang zum Berg hat in unserer Familie. Und ich weiß selber nicht, woher das kommt. Vermutlich sind schon diese Geschichten von früher, die uns unser Vater erzählt hat und natürlich auch auf der Bühne erzählt hat, sehr gut erzählt hat. Er ist ein wunderbarer Erzähler. Und die haben mich anscheinend irgendwann geprägt und ja, wie es halt, wie man das junges Kind, als junger Mann möchte eines Tages, möchte man verstehen, ja, wie fühlt sich das überhaupt an, in so einer Wand zu hängen und wie fühlt sich's an, auf 7000 Meter durch frischen Schnee zu stapfen. Und so ist diese Leidenschaft entstanden.
Und wie fühlt
Aber
sich das
um auf.
an? Das kann ich jetzt mal direkt, also das würde ich mal direkt. Du hast nämlich auch gesagt,
Ja.
das, oder das sagst du, hast du öfter oder sagst du öfter mal in Interviews, dass das Bergsteigen so vielfältig ist. Und dann,
Ist es.
ich will immer wissen, aber was macht die Vielfalt aus? Was sind so Beispiele, was so auch vielleicht ganz gegensätzlich ist oder so?
Ja, sehr gern. Also schöne Frage, muss ich sagen. Ich komme ja wirklich von dieser Tradition des Bergsteigens. Ich habe die schon mit den ganzen Familienfreunden, viele sind Bergführer, viele sind Alpinisten, schon damals mitbekommen, um was es eigentlich geht. Und somit war für mich eigentlich auch in jungen Jahren schon klar, dass ich möglichst viel mir entdecken möchte im Thema Bergsteigen, Klettern und Thema Berg an sich. Und das ist wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Man muss sich vorstellen, vom sommerlichen Klettern in den großen Dolomitenwänden. Das ist immer ein Abenteuer, ist immer entdeckerisch, immer spannend. Man erlebt immer einiges. Gestern bin ich in ein Gewitter gekommen, hat uns platschnass geregnet, das gehört eben auch dazu. Und dann der Gegenentwurf, also wenn man im Hochwinter zum Beispiel in einer Nordwand hängt, das ist der absolute Kontrast. Es ist kalt, die Tage sind kurz, Schnee versus Sonnenschein und Fels. Also allein dieser Kontrast ist schon sehr groß. Man kann natürlich auf Skitour gehen, man kann Sport klettern, man kann bouldern. Also diese Aktivitäten sind sehr, sehr breit. Und das Schöne ist, man kann zu jeder Jahreszeit eine Aktivität in den Bergen finden und der nachgehen. Und das war in den letzten 20 Jahren, knapp 20 Jahren, meine große Leidenschaft.
Aber wenn du, sagen wir mal, durch frischen Schnee stapfst, irgendwie auf 7000 Meter Höhe als Beispiel, ist das ein, wie kann man das Gefühl beschreiben, wenn man es noch nicht erlebt hat? Ist es ein Gefühl von Freiheit oder was ist es für ein Gefühl?
Ja gut, dieser Freiheitsgedanke, der schwingt mit, aber ich finde, der Begriff wird falsch verwendet wahrscheinlich. Natürlich ist es eine Art Freiheit, wenn ich dorthin gehen darf, wo ich hingehen möchte, aber es ist vor allem einfach sehr, 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 sehr anstrengend. Also da spürt man sofort die Höhe und man muss sich vorstellen, um dorthin zu kommen, um überhaupt auf 7000 Meter zu kommen, wenn man es nicht gerade mit einer herkömmlichen Expedition macht, wo Sherpa helfen, wo viel Hilfe am Berg ist mit sagt man, Hochlagern, mit Fixseilen, mit Unterstützung. Dann muss man dort mal hinkommen und dann wiegt der Rucksack mindestens ja, 23, 25 Kilo und man trägt den natürlich selbst. Und die Höhe, also ich würde sagen, wirklich ab 7000 wird es verdammt anstrengend. Das heißt, man macht ein paar Schritte, dann hat man den Puls so hoch, dass man kaum noch Luft bekommt, muss atmen, atmen, atmen. Dann sinkt dieser Puls interessanterweise relativ schnell wieder, man bekommt mehr Sauerstoff. Und es ist, ja, das Gehirn gaukelt einem vor, jetzt kann man wieder gehen, aber viel mehr als ein paar Schritte sind nicht möglich und dann atmet man wieder. Also so ungefähr findet es statt. Und das Schwierige ist eigentlich für den Kopf, weil man ja für die gleiche Strecke, die man auf Seehöhe in 20 Minuten machen könnte, in der Höhe einfach 2 Stunden braucht. Und das zieht sich alles unglaublich in die Länge. Und da hilft es, wenn man ein bisschen eine Sturheit mitbringt für die Höhe.
Ja gut, aber auch eine Disziplin wahrscheinlich und sehr zielorientiert muss man ja auch sein, dass man nicht sagt irgendwann so, das ist mir jetzt einfach zu doof, ich kehre einfach wieder um. Ja.
Klar, das ist wahrscheinlich, also diese gewisse, ja, Sturheit wird es gar nicht sein, sondern dieser gewisse Wille, Den braucht es unbedingt und der ist viel wichtiger, denke ich, als die physische Voraussetzung. Das heißt, wenn man etwas wirklich will, und ich finde das im Alltag sehe ich das auch oft genug, es hilft deutlich mehr, als jetzt ein wirklicher Profi in dieser Richtung zu sein. Aber klar, wenn man schon auf halbweg sagt, jetzt lasse ich dich dreh um, was man natürlich kann, also es ist jederzeit möglich und meistens, dann wird man selten auf einen Gipfel kommen. Man muss sich da schon durchbeißen und das muss man lernen, denke ich. Das ist ein Lernprozess. Also dieses Aushalten auch von Kälte, von Anstrengungen, von Entbehrungen, das lernt man als Bergsteiger. Und ich denke, das kann man ins Leben auch mitnehmen.
Das heißt, hast du Erinnerungen daran, dass du sagst, okay, es gab so die ersten Male, wo ich irgendwie mal vielleicht eine Tour gemacht habe, die vielleicht auch, ja, wo ich wirklich an meine Grenzen gekommen bin, wo ich dann wirklich gemerkt habe, so jetzt muss ich die Entscheidung treffen, gehe ich weiter oder gehe ich wieder, kehre ich um? Gab es solche Momente? Also wo du
Ja,
gesagt hast,
jede, also ich,
das ist wirklich zu viel jetzt gerade.
ja, jede Menge. Also ich muss auch sagen, dass ich ein relativ ängstliches Kind war, interessanterweise. Also ich hatte Höhenangst und
Okay.
das ging gar nicht für mich. Also es war wirklich ein Ego-Problem zu verstehen oder zu hinterfragen. Ich habe Höhenangst, ich komme mit der Höhe gar nicht zurecht. Und da war ich in der Pubertät. Also es hat angefangen, weiß nicht, mit 13, 14 Jahren habe ich das erste Mal gespürt. Und mit 15 Jahren habe ich vielleicht mit dem Klettern begonnen. Und da war diese Höhenangst wahnsinnig präsent. Und vielleicht war es sogar das Nicht-Akzeptieren, dass ich diese Art Angst habe oder dieses Unbehagen, das mich weiter hat klettern lassen. Also ich wollte wissen, wo kommt diese Angst her und wieso kann ich damit nicht umgehen. Das war ein großer, großer Lernprozess.
Aber
Und ich denke,
hängst du,
ja.
hast du heute noch Höhenangst? Hängst du an der Wand und denkst du, so, ach du Scheiße, also wenn du nach unten guckst, das so, oder ist das weg?
Das tue ich nicht gern. Aber es ist natürlich viel, viel besser als früher. Ich würde auch sagen, Angst ist der falsche Begriff mittlerweile. Es war früher eine Panik. Also tatsächlich,
Ja.
2 Meter über dem Boden auf einer Leiter war schon Panikzustand bei mir.
Ja,
Das ist
okay.
natürlich weg. Aber so ein ganz tiefes Unbehagen und irgendwo weit versteckt in meiner Psyche sozusagen der Gedanke, was passiert, wenn ich da hinunterfall, das ist geblieben.
Aber
Aber das macht für mich
haben das
das.
nicht vielleicht auch alle Bergsteiger?
Also alle ganz, ganz sicher nicht. Ich kenne doch relativ viele. Die meisten Freunde sind von mir Bergsteiger und haben das nur ganz wenige. Also es gibt Leute, die das auch, die gewisses Unbehagen mitbringen für die Höhe, aber die klettern dann im Regelfall nicht so viel wie jetzt mein Umfeld. Ich denke, es ist eher jetzt nicht ganz häufig bei Leuten, die viel klettern. Aber es gehört zu mir und ich habe da gelernt umzugehen. Und ich würde sogar heute sagen, ich bin oft sehr, sehr dankbar. Weil eine Angst ja auch immer was Positives hat. Das ist ja eine Art Instinkt, die uns mitgegeben wurde und sagt, bis hierher und nicht weiter, weil da geht's runter, das wird gefährlich.
Ja, natürlich. Also das kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Ich hätte natürlich auch ein gewisses Unbehagen, wenn ich da in so einer Wand hängen würde. Aber nichtsdestotrotz ist das ja interessant bei dir, weil du bist ja Alpinist, Bergsteiger, du machst das ja dann immer wieder. Du hast ja wahrscheinlich auch einen Drang, also in den Berg reinzugehen, also wieder den Berg zu besteigen wahrscheinlich, oder? Und
Ja.
dann wie Verein, aber wie kannst du das dann, also wie ist das denn? Wie passt das denn dann zusammen? Also wenn du letzten Endes sagst, ich habe den Drang, aber auf der anderen Seite habe ich auch Angst. Aber du hast so einen Weg gefunden, dass du das vereinbaren kannst eigentlich.
Ich habe diesen Weg für mich gefunden. Du hast was ganz Richtiges gesagt, eben Drang. Ich glaube, das spielt beim Bergsteigen häufiger eine Rolle, als wir uns eingestehen wollen. Also wenn jemand ein wirklich guter Alpinist ist oder wurde, dann ist er auch getrieben ein Stück weit. Sonst würde er nicht so viele Jahrzehnte, so viel Energie da hineinlegen. Aber ich kann es nachvollziehen natürlich. Ich komme auch aus dieser Richtung. Und ich war eine Zeit lang, jetzt heute weniger, weil mir auch die Zeit fehlt, aber ich war eine Zeit lang, vor allem während der Studienzeit, ganz eindeutig getrieben. Also ich konnte nicht bei einem schönen Tag drinnen sitzen. Das hat mich zerrissen innerlich. Also ich musste hinausgehen. Irgendwas hat mich hinausgetrieben, um gewisse Erfahrungen zu machen, um vielleicht mich auch auszuschöpfen. Weil das Bergsteigen ja natürlich auch immer mit körperlicher Anstrengung verbunden ist. Und in Kombination, denke ich, was mir auch ganz viel bedeutet, ist diese Konzentration, die ich nur vom Bergsteigen kenne. Also dieser absolute Fokus aufs Jetzt. Und da schaffe ich sogar, die Höhe zu verdrängen, also dass sie einfach weg ist. Ich bin so im Moment und in der Bewegung gefangen und im Grund bin ich mit meinem Kopf und mit dem ganzen Tun dieser Tritt und diese Bewegung und dieser kleine Griff. Und das hat mir geholfen oder hilft mir immer noch, die Höhe zu verdrängen. Aber am meisten fällt mir diese Höhe auf, wenn ich an den Standplätzen warte und dem Partner zuschaue beim Klettern. Das ist ganz schlimm. Also selber machen fühlt sich viel leichter an.
Ist das denn bei euch auch vor deinem Vater, war das auch Tradition? Also da habe ich mich gar nicht informiert, aber war auch sozusagen in der ganzen Messner-Linie, sind die schon immer geklettert?
Also, da muss ich noch weiter zurückgehen. Das Schöne ist ja beim traditionellen Bergsteigen, so nennt man es heute, also nicht Sportklettern, sondern traditionell, dass es eine sehr lange Historie hat. Also 270 Jahre in etwa, da ist der Alpinismus entstanden in den Alpen. Also geht einher mit der Industrialisierung, wo es überhaupt möglich wurde, für eine kleine Schicht der Menschheit nicht zu arbeiten. Das muss man auch sagen. Es ist eine Erscheinung, die nur mit dieser Entwicklung einherging und möglich wurde. Die Bauern wären ja nie auf die Idee gekommen, zum Bergsteigen zu gehen, weil die hatten ja Tag ein, Tag aus Arbeit. Aber in meiner Familie ist es, jetzt Tradition ist übertrieben, aber auch mein Opa ging gerne in die Berge, hat auch seine Kinder teilweise mitgenommen. Allerdings kam er schon relativ jung, verwundet aus dem Krieg heim. Und ich denke, allein diese Tatsache hat ihm das Klettern sehr schwierig gemacht. Aber ja, sagen wir, über 3 Generationen mindestens wird bei uns in die Berge gegangen.
Ja, ich frage mich nur, woher sozusagen, auch vor allem der Drang, den wir jetzt so benannt haben, oder die Leidenschaft dafür oder so, wo das herkommt, frage ich mich halt. Ist das dann eben, also dann wären die Antworten ja möglicherweise die, also frühkindliche Prägung oder generell Prägung vielleicht in der Kindheit. Also weißt du, wie wird man toller Bergsteiger, ist ja die Frage. Wahrscheinlich muss man erstmal in der Gegend leben, könnte ich mir ja vorstellen. Es ist
Genau.
wahrscheinlich einfacher,
Ja.
als wenn du zugereist bist, als wenn du jetzt irgendwie hier, ich komme in der Nähe aus Frankfurt, ja, wenn ich jetzt aus Frankfurt komme und sage, ich werde jetzt Bergsteiger, dann das ist, glaube ich, schwieriger wahrscheinlich, ja.
Das ist genau, also es ist wahrscheinlich viel banaler, als wir alle meinen. Es ist tatsächlich so, wir haben diese Berge direkt vor der Haustür. Und das ist natürlich, es liegt auf der Hand. Würden wir am Meer leben, würde ich heute fischen wahrscheinlich oder segeln oder surfen. Aber wir haben eben diese Berge vor der Haustür und damit ist das Umfeld schon gegeben. Und ja, und da muss es aber jeder, und das bin ich ganz eindeutig, jeder muss es für sich entdecken. Also ich kenne genug Leute, die ein bisschen klettern und dann eigentlich es wieder lassen. Sondern um wirklich besser zu werden, um große Routen zu klettern, muss man schon sehr, sehr viel Zeit investieren. Aber ich habe das immer sehr gern getan. Mit der Tatsache, da bin ich sehr ehrlich eben, dass es auch ein Drang ist. Also es ist beides. Man tut es sehr gern, aber irgendwann ist man auch getrieben. Und wahrscheinlich kommt das daher, auch relativ banal. Wir haben in unserem Körper ein System, das uns belohnt, wenn wir 2 Stunden vom Handy auf Social Media hängen. Das ist ein ähnliches System, diese Dopaminflut, die haben wir in uns, die tragen wir in uns, aber die können wir am Berg auch spüren. Wenn wir denken, wir hatten mehrere Stunden, haben uns angestrengt, hatten Angst, mussten konzentriert sein und dann kommen wir auf den Gipfel, erreichen wir den Gipfel. Das ist man kann es wirklich nennen, natural high, ein natürliches High, ein natürliches Hochgefühl. Und das ist sehr, sehr stark. Und ja, das treibt uns sicher auch immer wieder in die Berge. Also es gibt diese Suchtparallele, würde ich sagen.
Ja, ist auch wie so positiver Stress, oder? Also, dass man letzten Endes
Total.
irgendwie, ja, dass man da klettert
Total.
und, aber irgendwie ist es auch geil, aber irgendwie ist es auch schrecklich, aber irgendwie so anstrengend, aber trotzdem auch toll und also so eine Mischung wahrscheinlich aus allem, ne?
Es ist die Mischung. Und ich denke, wir Menschen, wir sind ja auch nicht schwarz und weiß. Wir sind ja auch eine Mischung in dieser Hinsicht und oft widersprüchlich. Also ich habe mich sehr oft selber dabei ertappt, dass ich gerade etwas mache, was ich eigentlich nicht machen möchte, sondern ganz was anderes. Und mache ich dann das andere, will ich das machen, was ich jetzt gerade nicht mache. Also der Mensch ist, glaube ich, auch widersprüchlich und lebt sehr oft in dieser Wunschvorstellung. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel eine Expedition. Das heißt, natürlich freut man sich sehr, dorthin zu fahren, diesen Berg zu sehen. Man freut sich auf die Erlebnisse, die auf einen warten. Aber kaum ist man 2 oder 3 Wochen in Pakistan, will man einfach nach Hause und die Familie sehen. Also auch das ist ein Widerspruch. Und vielleicht fahren wir nur weg, um nach Hause zu kommen. Das kann gut sein.
Ja. Was hältst du denn von wie so Massentourismus auf Bergen, wo so, ich weiß nicht, ob es das immer noch so gibt. Ich habe daran noch nicht teilgenommen, aber so, wo man letzten Endes hochgeführt wird von irgendwelchen Sherpas oder was auch immer, und da liegen aber schon die anderen Vereisten oder die es nicht geschafft haben. Kann sein, dass du mal einen siehst, der da irgendwo liegt. Aber du gehst trotzdem immer weiter zum Gipfel. Was hältst du so von sowas?
Ja, das ist tatsächlich, das ist in den letzten Jahren sehr massiv, hat das zugenommen.
Ja.
Es ist auch ein, muss ich sagen, auch würde ich selber sagen, ein Problem geworden teilweise. Also es fängt schon in Südtirol an, wir haben hier sehr, sehr viele Gäste. Natürlich lebt das Land davon. Ich will überhaupt das nicht negativ reden, aber es ist ein Punkt erreicht. Ich muss nur kurz zwei Zahlen nennen. Also Südtirol ist ein sehr kleines Land und hat gute 500.000 Einwohner und 38 Millionen Nächtigungen. Das ist eine Summe, die überhaupt nicht mehr im Verhältnis steht. Und hier haben wir schon auch Tendenzen, die Richtung Übertourismus geht. Also wo hunderte Leute oder Tausende, Traizinnen zum Beispiel, an einem Tag wie eine Ameisenstraße da hinauf wandert. Und ja, es ist schwierig. Also ich will nicht sagen, dass man das nicht mehr tun darf. Natürlich, die Leute wollen ins Gebirge und sie dürfen ins Gebirge. Aber wenn wir zum Everest schauen, zu einem Platz, der einer der entlegensten Plätze dieser Erde wäre, und dort sieht, wie es zugeht, da sitzen ja 6.000 Leute im Basislager. Da fliegen ununterbrochen zwei, drei Hubschrauber, holen Leute vom Berg, bringen Medikamente rauf, holen Sachen runter. Also es ist Wahnsinn. Es sind tausende Zelte am Berg, die teilweise der Wind zerfetzt nach ein paar Wochen, weil die liegen dann da herum, also auch ein Müllproblem. Ja, wir sind sehr viele Leute auf dieser Erde. Ich versuche diesen Trend so gut ich kann auszustellen, aber er ist natürlich trotzdem da. Also es beschäftigt mich sehr. Und ich bin heute nicht sicher, ob der Mensch nicht. Also es hat oft ab und zu den Anschein, dass der Mensch, der heutige Mensch, der moderne Mensch, extrem intelligent ist, was Detailfragen betrifft. Wir haben Sachen geschafft in der, also begonnen bei der ganzen Computertechnik bis zur Molekularbiologie. Wir können Gene verändern, also sehr ins Detail gehen. Aber das große Ganze, habe ich das Gefühl, kann der Mensch nicht überblicken. Also auch wenn er es versteht, was er in Summe auf dieser Welt fabriziert, er kann es nicht begreifen. Und da geht es mir ähnlich. Also ich sehe natürlich diese Müllproblematik in Indien, in Asien, die Klimaveränderung, Mikroplastik. Also es liegt sehr viel in der Luft. Aber das große Ganze zu überbrücken und wirklich zu verstehen und aufzuwachen, da tun wir Menschen uns sehr, sehr schwer.
Also könnte man nicht auch sagen, er tut sich schwer damit, wie seinem eigenen Wesen Herr zu werden? Also, dass man sagt, man hat
Ja.
diesen Drang und man will irgendwie die ganze Zeit auch die Gier, aber auch dieses, ich meine, vielleicht das einzige Leben, was ich habe, ich möchte alles
Ja.
mitnehmen und dann halt über Leichen gehen, manchmal wortwörtlich, ja?
Ganz eindeutig. Du hast es vorher schon ganz schön angesprochen. Also wir Menschen, jeder für sich, besteht ja aus der Summe aus sehr vielen Aspekten. Wir tragen eine Genetik in uns, die uns sozusagen einen gewissen Weg vorgibt. Wir werden alle geprägt von unseren Eltern. Also die Erziehung ist sehr prägend. Und dann formt auch das Leben uns. Also das Leben formt uns schon, gewisse Erfahrungen natürlich. Und in Summe sind wir sehr, sehr komplex. Aber was du richtig sagst, und das glaube ich, könnte man so stehen lassen, tragen wir eben sehr viel Vorgegebenes in uns, wo wir uns ganz schwer vielleicht schaffen, auch zu befreien vor diesem Drang, immer mehr haben zu wollen. Das steckt sicher in uns. Das war früher ein Überlebensinstinkt, ein Mechanismus. Jetzt die Sachen, die Früchte zu sammeln, um sie später zu haben. Aber genau das wahrscheinlich treibt uns irgendwann auch in den Abgrund, weil die Natur nicht gedacht hat, dass es mal eines Tages Milliarden von uns geben könnte.
Ja,
Aber
genau. Also die Grenze, wir finden selber
genau.
keine Grenze, das ist das Problem, ne?
Ja, wir haben, also nicht falsch verstehen, wir haben die Natur ausgesetzt ein Stück weit. Natürlich durch Impfungen, durch eine wahnsinnig gute Gesundheitsversorgung. Gott sei Dank haben wir das heute im Westen. Aber wir hebeln natürlich die Natur aus. Also dieser Mechanismus, der sozusagen die ganze Natur regelt, durch Auslese, den gibt es im Menschsein nur noch ganz, ganz, ganz wenig. Nur ganz schwach vorhanden. Und das ist nicht schlecht oder gut, es ist nur Tatsache, aber eben, es könnte ein Problem werden, ja. Ich stelle mir nur gewisse Fragen, ich will überhaupt nicht,
Naja,
aber das
na
stelle ich
klar.
mir schon.
Ja, das ist klar. Spannend. Ich denke mir auch immer, das ist so wie wenn man, also ich könnte mir vorstellen, dass es so Parallelen gibt zwischen, das kennt man ja so bei Astronauten, die sehen die Erde zum ersten Mal von oben aus dem Weltraum und das verändert sie total, auch den Blick auf alles, ja, verändert sich dadurch. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, auch wenn du die Erde nicht ganz von oben siehst, aber schon höher als wir alle anderen, dass dich das auch sensibilisiert hat wahrscheinlich, oder? Für die Natur, für Klima, für alles Mögliche, dass du das ein bisschen mehr wahrnimmst, weil du halt da auch lebst. Also weil du quasi in der Natur mehr drinne bist als wir anderen. Ja?
Ja, ohne mir jetzt selber deine spezielle Rolle geben zu wollen, aber ich denke, ja, das ist so. Das heißt, wenn man aber es ist generell, wenn man eine Tätigkeit über viele, viele Jahre tut, erstens wird man da sehr, sehr sensibel. Mhm. Ich bin sehr sensibel geworden für die Zunahme von Steinschlag. Das fällt mir einfach seit ein paar Jahren massiv auf, dass der Steinschlag bei uns in den Alpen, aber nicht nur in den Alpen, auch im Karakorum, auch im Himalaya massiv zunimmt. Und das deckt sich sehr mit den Daten, die wir dazu haben. Also diese Klimaveränderung, ich sage extra Veränderung, nicht Erwärmung, weil momentan fällt mir vor allem diese Fluktuation, diese Veränderung auf. Es gibt lange Zeit keinen Regen und dann ganz starken Regen, zum Beispiel eine solche Veränderung. Ja, ganz klar wird man da sensibel, also ganz eindeutig. Und ich hatte das große Glück, das muss ich sagen, schon als relativ kleines Kind große Teile der Welt sehen zu dürfen. Also das verdanke ich meinen Eltern, vor allem meinem Vater, der uns da mitgenommen hat. Und auch da sehe ich eine große, also da wurden mir schon als achtjähriger Bub, wurde ich sehr sensibel für die Müllproblematik, weil ich damals nach Indien gereist bin. Und Indien, wie wir alle wissen, da liegt wahnsinnig viel Plastik herum. Und das hat mich sehr bewegt und bis heute sozusagen. Ich würde am liebsten uns alle, also mich auch, schütteln und sagen, wir müssen aufwachen. Aber so leicht geht's nicht. Und ja, das ist mir einfach aufgefallen in den letzten Jahren. Mhm. Aber man darf nicht, das muss ich mir immer vornehmen, nicht in dieses Schwarzmalerische hineindriften, sondern natürlich sind es Probleme, die kommen auf uns zu, die sind teilweise auch schon da. Aber die gab es wahrscheinlich in der Römerzeit in anderer Form auch schon irgendwie. Auch die Römer haben schon gesagt, die Jugend ist faul, sie arbeitet nicht mehr. Also es scheint, als würde sich auch die Geschichte ein Stück weit wiederholen und da darf man eben nicht ins Schwarzmalerische abdriften.
Naja, gut, und auch, ich glaube auch vor allem so der erhobene Zeigefinger. Also ich denke immer, man kann ja darauf hinweisen, aber in dem Moment, wenn man natürlich sagt, so, also vor allem auch, wenn man sagt, ich mach's besser als ihr, wenn das so mitschwingt, dann wird's immer schwierig, ja.
So. Stimmt, stimmt. Also da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich mache es eben leider nicht besser. Ich würde es gern machen oder ich bemühe mich. Der Hof vielleicht ist ein
Versuch. Ja? Bestellst du auch bei Amazon? Also kommen da auch so Pakete auf den Bergbauernhof?
Nein, das wird nicht gefunden. Also muss ich kurz erklären. Nein, wir sind schon wirklich am Berg. Also ja. Das findet der Amazon-Bote, wenn er käme, sicher nicht. Wir können auch keine Pizza rufen, es geht alles nicht. Sondern wir müssen da schon vorausplanen und kaufen meistens, ja.
Oh Gott, keine Lieferdienste. Ich habe das in letzter Zeit so hier entdeckt, dass ich mir auch manchmal Lebensmittel per Lieferdienst kommen lasse. Ja. Da hätte ich ja gar keine Chance auf dem Berg. Das ist ja blöd.
Ja. Ja, das ist in der Stadt viel leichter natürlich. Also es ist ein anderer Entwurf, ein anderer Lebensentwurf. Und ich bin da ja auch hineingerutscht. Ich muss sagen, ich bin ja vorher, ich habe auch 11 Jahre in Innsbruck gelebt. Eine kleine Stadt, aber eine sehr feine Stadt. Hm. Und dann es ist ein Kontrast. Am Berg zu leben. Das heißt, die Winter sind sehr lang oft einmal, aber ich genieße das. Vielleicht muss man der Typ dazu sein. Und, ich verbringe einfach sehr gern mit Tieren, ich muss nicht unbedingt die ganze Zeit unter Menschen sein. Also sicher eine Typ-Sache. Und ja, es ist sicher, es schwingt auch mit, wenn wir jetzt auf diesen Hof zu sprechen kommen, den wir weiterbringen, versuchen wenigstens, da schwingt auch dieser Gedanke mit. Nur wenn es jemand versucht zu erhalten, also diese Betriebe weiterführt, es ist eben auch eine Tradition wie das Klettern auch, nur dann werden sie bestehen bleiben. Das ist nicht, dass das Leben dadurch einfacher wird, also ganz, ganz bestimmt nicht, das kostet sehr viel Geld. Aber wenn es niemand macht, dann werden auch diese Höfe aussterben. Und das ist schon mein Hintergedanke, es nicht aufzugeben und so lange zu probieren, solange es uns Freude macht. Hm. Und man kann nur lernen. Also das ist meine Aussage, man kann nur lernen, auch wenn es wenn man nach 5 Jahren gesagt hat, also deshalb will ich auf keinen Fall machen, habe ich auch schon viel gelernt. Die Erkenntnis ist eben, das möchte ich nicht weitermachen. Und so habe ich mich bisher durch mein Leben gewurstelt, muss man sagen. Da war vieles dabei.
Ja, ich finde das ja trotzdem interessant. Ich meine, du hast ja eine Familie, eine Frau, deine Frau macht das so mit. Ist die auch so geprägt? Also ist die auch so, ich meine, das ist ja auch eine Entscheidung, oder? Also sozusagen, wir machen so einen Bergbauernhof oder so. Also das ist ja auch nicht so, dass nicht alle jungen Leute sagen, das ist eine geile Idee, sondern manche sagen auch, ja, zum Beispiel.
Ja, na, gute Frage. Ja, also eindeutig. Es hat auch eine Zeit lang gebraucht. Meine Frau hatte eine sehr gute Arbeit, die ihr wirklich, die sie auch vermisst, die ihr gefallen hat, in Innsbruck. Und es kam wirklich der Punkt, wo wir entscheiden mussten. Also entweder wir verkaufen den sofort, hätte zwar niemand so schnell genommen, weil einen Bergbauernhof, einen sogenannten geschlossenen Bergbauernhof, ist ein ganz altes Gesetz. Das heißt, der Hof darf nicht verändert werden. Er muss so, wie er steht und liegt, bleiben. In Fläche, in der Ausführung. Und wir müssen diesen historischen Hof auch erhalten nach gewissen Vorgaben. Das kann man auch als eine Art Bürde sehen. Also nur fürs Verständnis, der Halt des Hofes kostet bei weitem mehr, als wir überhaupt damit verdienen können. Mhm. Das heißt, es bleibt immer die Frage, wie machen wir weiter, weil hier neben der Hofarbeit auch immer für Geld gesorgt werden muss. Also es ist eine große Baustelle, aber wir sind dabei. Und es hätte ohne sie, ohne meine Frau niemals funktioniert. Also diese Entscheidung mussten wir zusammen treffen. Das haben wir getan. Und haben gesagt, jetzt investieren wir alles, was wir an Zeit und Geld und Mittel haben und in Motivation in diesen Hof. Und wir wursteln uns durch. Und das hat meine Frau mitgespielt, Gott sei Dank.
Und ihr werdet euch auch nicht zu viel, muss ich gerade mal zwischenfragen. Also weil, ich meine, ihr habt ja sicherlich auch Kontakt zu anderen Menschen, so weit abgeschieden ist es auch nicht, aber trotzdem... So, man sitzt sich ja vielleicht auch so, weißt du, zu lange aufeinander manchmal. Ja.
Ja, kommt natürlich schon auch vor, aber sehr wenig, muss ich sagen, weil jeder seine Aufgabe hat und weil wir eigentlich untertags uns gar nicht so viel sehen. Das heißt, jetzt sind wir gerade dabei, das zu ändern, wenn wir eben eine Tochter bekommen und da wurde die Zeit tatsächlich zu knapp für so einen großen Hof. Das heißt, wir haben uns Hilfe geholt, eine Pächterin, eine Junge, die uns hilft. Aber bis es soweit war, hatte jeder seine Aufgaben. Das heißt, ich habe mich vor allem um die Tiere gekümmert. Die Schafe, Esel, Pferde, Ziegen gab es teilweise, Schweine. Und meine Frau vor allem um die Ferienwohnungen und Hausgäste. Und natürlich das Wässern, Bewassern und die ganze Landwirtschaft haben wir uns teilweise aufgeteilt. Aber so viel haben wir uns untertags nicht gesehen. Das heißt, zu viel wurden wir uns eigentlich nicht, sondern wir haben uns, ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber bis heute haben wir das erhalten, dass wir uns sehr gut ergänzen und füreinander da sind, wenn es zu schwierig wird. Also wir ergänzen uns einfach sehr, sehr gut. Das ist vielleicht ein Glück.
Ja, ist ja toll. Also ist ja toll. Ich meine, das ist absolut vorbildlich fast schon, oder beziehungsweise auch wahrscheinlich so ein bisschen, wie es überall ist auch. Egal, ob man jetzt auf dem Berg lebt oder woanders. Es ist, und vielleicht, weil du sagtest, wir sehen uns gar nicht so oft, das kann ja auch so ein Geheimnis sein für eine gute Beziehung.
Ja. Ja. Also aufeinander picken ist sicher nicht heilsam.
Ja.
Es ist ja wie das Heimkommen. Ich gehe auf Expedition, um wieder heimzukommen, um zu sehen, wie schön wir es zu Hause haben. Und so sehe ich eine Partnerschaft auch. Also es ist sicher ab und zu heilend, auch mal zu gehen, um dann mit großer Freude zurückzukommen. Und das muss eine Beziehung aushalten.
Das heißt also, also man kann theoretisch auch bei euch wohnen, also in diesen Ferienwohnungen, das ist theoretisch möglich. Und das heißt aber auch, man schafft es schon irgendwo zu diesem Bergbauernhof. Kann man da direkt hinfahren oder muss man irgendwann laufen oder bergsteigen oder wie kommt man da hin?
Man kann mit dem Auto hinfahren, wie zu den meisten Höfen mittlerweile in Südtirol. Allerdings, so lange gibt es die Straße nicht. Also in den 80er Jahren wurde sie gebaut. Davor sind die Bauern wirklich mit Holzkarren und Kühen ins Tal gefahren. Das muss man sich vorstellen. So lange her ist es auch nicht. Das ist aber gute 40 Jahre, 50 Jahre, verrückt. Mhm. Heute gibt es eine Straße, die dort hinauffährt. Und der Hof ist nicht unglaublich hoch gelegen. Also er liegt auf 800 Meter. Das ist schon eher noch tief, aber trotzdem ein Bergbauernhof. Nur die Straße, also ich habe auch Gäste erlebt, gar nicht so selten, die schweißgebadet aussteigen bei uns am Hof aus dem Auto und sagen, da fahren wir nie mehr hinunter. Das ist ja unverantwortlich. Es ist eine typische Südtiroler Straße, aber sie ist sehr schmal und sie ist exponiert, sagen wir.
Ja, also weißt du, ich habe früher öfter mal Urlaub gemacht in der Schweiz, in Grindelwald, weil die Mutter meines Kindes, die Eltern hatten da einen festen Campingwagen auf so einem Campingplatz und hast direkt auf die Eiger Nordwand geschaut, ja. Und wenn wir irgendwie ein bisschen, ja, also natürlich nicht so jetzt, also nicht vergleichbar mit dem, was du machst, aber einfach so eher touristisch, wenn man einfach hochgelaufen ist oder mit der Bahn mit hochgefahren ist, so kleine Scheidegg und was da alles so gibt und so, dann merkst du trotzdem diese Gewalt teilweise der Natur. In der Schweiz ist es auch so, dass nicht alles, wenn du einfach so läufst, da einfach über einen Berg und dann kommt da irgendwo so ein Abgrund. Und in Deutschland hättest du da überall Schilder und so Abgrenzungen, wo du stehst, Achtung, Vorsicht. In der Schweiz gar nicht. Da musst du bist du eigenverantwortlich. Und das ist so für so deutsche Kinder wie ich bin, erstmal ungewohnt, weißt du so. Also, dass du so auf einmal merkst du so, das ist die richtige Natur. Also, das ist so, und das ist auch nicht vergleichbar mit einer Natur in der Schweiz jetzt, nicht vergleichbar mit einer Natur in Deutschland, ja. Das ist so eine Macht, die du überall spürst, das kann man gar nicht erklären. Das muss man halt selbst erleben, glaube ich. Ja?
So. Du hast da ganz viel gesagt, richtig, richtig. Also erstens, die Schweiz natürlich könnte niemals die ganzen Abgründe beschildern, weil die Schweiz einfach so viele hohe Berge hat. Ist einfach nicht möglich. Es liegt also in der Natur selber der Schweiz.
Ja.
Nein, ganz eindeutig. Und ich tapp mich jetzt selbst auch dabei. Wenn ich zurückdenke, als junger Bub, sehr naiv, kannte ich auch die Berge, natürlich bei uns vor der Haustür, die sind jetzt nicht so hoch. Ich kannte sie auch eher von Bildern, aus Büchern, aus Erzählungen. Und dann bin ich da selber mal hingegangen und ich bin erschrocken, wie du richtig sagst, von dieser gewaltigen Natur, was sich plötzlich vor dir steht. Und dann vergehen vielleicht ein paar Monate, ein, zwei Jahre und dann kommst du das erste Mal in einen Gewitter am Berg. Und das ist so ein Erlebnis, ein so eindrückliches Erlebnis, dieser Natur dermaßen ausgeliefert zu sein, das bleibt. Und dann vergeht wieder ein paar Wochen und du musst ein Biwak machen und schläfst keine Sekunde, hast nur kalt, bist am nächsten Tag fix und fertig. Und auch das bleibt. Also ich will damit sagen, diese Erlebnisse, die wir machen in dieser großen Natur, die sind teilweise so einprägsam, dass wir sie einmal machen müssen, um sie zu begreifen und die bleiben uns. Also ich werde heute beim ersten Blitz, so war ich früher vielleicht nicht, der Erste sein, der den Finger aufhebt und sagt, nein, bei Gewitter gehen wir nicht weiter, weil das ist wirklich gefährlich. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, hätte ich es nicht einmal erlebt. Also wenn man einmal, ich war da eben am Matterhorn, mitten in einem Gewitter, die Haare sind mir aufgestanden, wir haben da uns Stromschläge bekommen. Das ist ein Moment, der gräbt sich so tief in einen ein. Und auch das ist eben das Bergsteigen. Das heißt, es lebt auch von diesen gemachten Erfahrungen. Und unterm Strich, nach vielen Jahren, lehrt uns das Gebirge, da bin ich ganz sicher, vor allem Demut. Also wir können nur demütiger vom Gebirge zurückkommen, als wir aufgebrochen sind. Und das ist ein sehr schöner Wert, finde ich. Weil je mehr wir zum Bergsteigen gehen, desto mehr wissen wir oder begreifen wir, wie groß diese Dimensionen sind. Die können wir ja auf einem Bild oder auf einem Foto gar nicht sehen, sondern wir müssen sie erleben. Wir müssen selbst erleben, dass wir einen ganzen Tag brauchen, um durch so eine Wand durchzusteigen. Und dann bleibt es. Dann haben wir es erwandert, ergriffen, erstiegen.
Ja, ich glaube halt auch immer, dass man sozusagen, und eben auch gerade, weil ich jetzt Deutschland sagte, wo man hier gerne natürlich irgendwie mit einem Schild kommt oder sagt, nein, ich darf hier stehen, weil hier ist ein Schild, da steht, ich darf hier stehen. Und so, und die Natur ist nicht so, der Natur ist das egal. Also so, und ich glaube, das ist auch das Interessante, die interessante Erfahrung ist, dass diese Natur, du kannst da mit einem Schild oder mit deinen Rechten, mit deinen gefühlten Rechten oder Privilegien kannst du quasi nichts ausrichten, weil die Natur dich umbringt, wenn du dich nicht ihr unterordnest, ja. So, und ich glaube, das mehr kannst du am Berg erspüren, also mehr als jetzt eben in Frankfurt, ja.
Sicher sogar, ganz sicher, auch schön formuliert. Es hätte tatsächlich, sagen wir, wenn wir beim Eiger bleiben, da gab es ja sehr viele Tote beim Versuch, diese Eiger-Nordwand erstmals zu durchsteigen, in den 30er Jahren. Und dann wurde die Eiger-Nordwand wirklich zeitweise gesperrt, also es wurde verboten, da hineinzusteigen. Aber das war nicht möglich. Man konnte die Bergsteiger nicht zurückhalten. Die haben sich diesem Verbot widersetzt, sozusagen. Und ganz richtig, das ist die Erfahrung, die wir machen. Das heißt, wir können sehr viel planen am Berg. Das heißt, gute Vorbereitung ist die Basis. Wir können alle Wetterberichte anschauen, die wir haben. Das kann trotzdem nicht stimmen. Also der Berg hat seine eigene Natur. Und auch wenn wir hervorragend vorbereitet sind, wir haben nie die letzte Entscheidung. Die hat immer diese Natur und wir Menschen können nur eben Erfahrungen dabei machen. Das ist das Einzige, was wir können. Aber wir haben es nicht in der Hand und ich finde es sehr, das ist sehr heilend,
Ja, das
weil
glaube
es
ich
uns
auch.
in gewisser Weise diese Allmachtsvorstellung nimmt. Wir Menschen natürlich, wir können das Wetter noch nicht beeinflussen, Gott sei Dank.
Ja, und du hast, also das hast du eben auch schon mal angedeutet, eben wenn man irgendwelche Nächte durchleben muss, und das habe ich auch in einem Interview gehört, also dass du gesagt hast, das ist, das war ganz furchtbar eigentlich. Ich weiß nicht genau, wo es war, wann es war oder wie oft es war, aber dass du eben die ganze Nacht ist es eiskalt, es ist, die Nacht dauert ewig gefühlt, sowas,
Ja,
ja.
ja.
Das hat ja, das ist nicht romantisch. Also das ist ja eher so, dass man, hat man Angst, hat man auch eine Art Todesangst oder hat man das nicht?
Also romantisch ist es nicht.
Nee.
Romantisch ist auch das Bergbauerndasein eigentlich nicht. Die Vorstellung schon. Und es gibt Momente, wenn ich ganz in der Früh in die Wiese gehe und die Sonne geht gerade auf und alle schlafen noch. Also es hat natürlich etwas Romantisches. Aber dann ist zum Gegenentwurf natürlich sofort diese knallharte Arbeit und die vielen Probleme. Und das ist am Berg, würde ich sagen, ähnlich. Das musste ich auch erst lernen. Also ich hatte auch diese romantische Vorstellung, jeder Bergsteiger, jeder Alpinist macht eines Tages in seinem Leben ein Biwak. Bis du es eben machen musst, weil du. Also ein
Kannst du
Biwak
das
ist
mal
ja
kurz
nicht.
erklären, das Biwak, für
Ja?
unsere Zuhörer?
Gern. Also damals bin ich das erste Mal die Eiger Nordwand geklettert und es war Hochwinter. Also eine Winterbegehung natürlich ist was Schwierigeres, was Komplexeres, als im Sommer das zu klettern. Heute muss man eher in den Winter ausweichen, weil die Wand zu gefährlich wurde. Aber damals war die Wand nicht gespurt, es gab relativ viel Schnee in dieser Wand. Und anders als wir uns vorgenommen hatten, wir haben uns gedacht, in einem sehr langen Tag steigen wir in einem Tag durch die Wand. Es ist uns eben nicht aufgegangen, wir haben eigentlich keinen einzigen Haken gefunden, so viel Schnee lag in dieser Wand. Und da mussten wir am, glaube Engelsquergang oder Götterquergang, einer von den beiden, am Eiger, dort mussten wir biwakieren, weil wir in die Nacht kamen. Also es war nicht geplant. Ja, und im Hochwinter, es geht um so gegen 5 Uhr die Sonne unter. Das heißt, da beginnt die Nacht. Man hat
Biwak
eigentlich
heißt
sich
im
zu.
Grunde, heißt das Biwak, dass man macht einfach sich einen Lagerplatz eigentlich. Man macht sich
Genau, mit dem, was man dabei hat.
ja, mit dem, was man dabei
Und
hat, ja.
das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn ich davon ausgehe, da wirklich ein Biwak plan, dann habe ich einen ganz warmen Schlafsack für den Winter, ich habe genug Essen, ich habe eben, suche mir ein schönes Plätzchen. Nein, nein, man muss sich schon eher vorstellen, man sitzt nebeneinander, sitzend in dieser Wand und einem pfeift's hinunter. Man kauert eher und verbringt so die Nacht. Und das ist eben im Hochwinter von 5 Uhr nachmittags bis 7, 8 Uhr in der Früh sehr, sehr lang.
Wahnsinn,
Und es
ja.
ist tatsächlich so, also wir haben uns damals auch die Zehen angefroren, es war einfach sehr kalt, haben keine Sekunde schlafen können natürlich. Und da geht es ja nicht um Schlafen, da geht es wirklich ums Ausharren, um nicht zu sterben, nicht in der Nacht irgendwie runterzufallen. Das ist ein Muss gewesen. Aber man erwacht mit der Kenntnis nie wieder. Das heißt, diese Erfahrung, diese langen Stunden, vor allem in der Nacht, die sind so zermürbend. Weil die Zweifel und Sorgen kommen nicht während des Kletterns, sondern die kommen in der Nacht, wenn man Zeit hat. Und wir Menschen sind ja ein Stück weit auch verdammt, immer denken zu müssen. Es ist auch eine Verdammung. Und so sitzt man diese Nächte durch und muss, man ist zum Denken verurteilt. Und da kommen natürlich viele Sorgen. Was passiert, wenn in dieser Nacht, das hat bei uns auch dauernd, kamen Spindrifts, also so Schnee-Eisriesel runter. Wenn da ein größerer Stein dabei ist, den hört man in der Nacht gar nicht, das geht dann sehr schnell. Also da kommen sehr viele Gedanken, die einen auch erdrücken können.
Aber ist man
Und
nicht
das
am
große.
nächsten, wenn es hell wird sozusagen, wenn man sagt, so jetzt geht's weiter, ist man da nicht auch relativ kraftlos dann erstmal?
Ja, sehr kraftlos. Aber das ist man natürlich, also wenn man jetzt von höheren Bergen spricht oder wenn wir sprechen davon, wo wir sogar tagelang in so einer Wand sind, natürlich wird man da immer kraftloser, kraftloser, dazu kommt die Höhe. Das heißt, es wird irgendwie ein Spiel gegen diese
Ja.
Kraftlosigkeit, gegen dieses Aufgeben, das zermürbt werden vom Berg. Also ganz viel ist auch das, man muss sich vorstellen, wenn man in einer großen Wand ist, das ist wie ein großer Rucksack, den man, der auf einem lastet. Man hört Steine runterfliegen, Lawinen gehen irgendwo ab. Man ist sehr im Fokus, ja, keinen Fehler zu machen, ja, nichts hinunterzuschmeißen. Klingt jetzt banal, aber wenn ich was Wichtiges verliere am Berg, dann kann ich sofort ein wirkliches Problem haben. Es kann sehr schnell gehen. Ist mir auch schon passiert. Wenn man einen wichtigen Gegenstand nur im Affekt hinunterwirft, dann ist das der Moment, wo sich alles ändert. Das heißt, den Gipfel zu erreichen oder auch nur dieser Wand auszusteigen, verbinde ich eigentlich mit einer großen, tiefen Erleichterung. Es ist nicht dieses Gipfelgefühl, kein Hochgefühl in diesem Sinn, sondern es ist eine Erleichterung, aus den Gefahren draußen zu sein, jetzt in diesem Moment nicht mehr abstürzen zu können. So empfinde ich das.
Es ist aber, dass du danach aber trotzdem eigentlich quasi, wenn du wieder unten bist, auch sagst, oh, irgendwann gehe ich wieder hoch. Das war echt super. Also, dass du auch so ein bisschen die Strapazen eher so verdrängst.
Ja.
So ein bisschen wie wenn, also man sagt ja, bei Frauen sagt man ja auch, die kriegen auch, warum kriegen Frauen immer wieder Kinder?
Nein, das ist gar nicht so ein schlechter Vergleich. Es klingt zwar blöd, aber das ist die richtige Frage.
Ja, also so dieses, das wird, die Natur sorgt dafür, dass man das so verdrängt, weißt du, weil so hat, sagt man ja bei Frauen, dann sagen die, doch, so schlimm war es ja gar nicht. So, ja.
Genau, nach 2, 3 Jahren erst, meistens. Ja. Genau, das Bergsteigen ist auch das. Oh, absolut. Und ich kann mich sehr gut an einige Touren, also große, größere, schwerere Touren erinnern, wo ich einfach danach für Wochen nichts vom Bergsteigen wissen wollte. Und wenn ich mit meinen Freunden rede, die kennen das genauso. Also du kommst heim, du bist nur fertig, K.O., ausgelaugt, schmeißt deinen Kletterrucksack irgendwo in die Ecke und möchtest nichts davon wissen. Aber diese tiefe Zufriedenheit, die bleibt eine Zeit lang, bis sie eben wieder nachlässt und man, es hat eine Suchtparallele, ich will das nicht schönreden. Das heißt, und es gibt diese Parallele, wie du es richtig sagst, bei Geburten, wo auch jede Frau wahrscheinlich sagen wird, also so schnell brauche ich das nicht mehr oder überhaupt nicht mehr. Und dann vergeht eine Zeit lang und ja, wie du sagst, die Natur hat es in uns vorbereitet, dass wir sehr gut verdrängen können. Also so dramatische Erlebnisse, die Zeit hilft, um das zu verdrängen.
Ja, oder deine eigene dann, Natur vielleicht auch, weil du ja den Drang hast dazu. Also so deine eigene.
Sicher.
Ja, so.
Sicher.
Aber,
da ist jeder
aber
anders.
Aber du kommst nicht runter sozusagen, wirfst den Rucksack in die Ecke und denkst in dem Moment so, nie wieder. Das nicht, oder was? Also, sondern du denkst eher so, du hast eher die Schnauze voll, aber es ist nicht so, dass du sagst, das war's für mich, ich gehe doch jetzt in Talkshows oder so, das nicht.
Mit Talkshows hat es nichts zu tun. Also nie wieder, kann schon dabei sein. Es gibt wirklich Erlebnisse, ich hatte auch ein paar Mal, eine Handvoll Mal richtig, richtig Glück. Also es war ein Glück, dass mein Kopf bei dieser Lawine zum Beispiel rausgeschaut hat. Und das ist sicher ein Moment, wo man sagt, also das lasse ich, das mache ich nie wieder. Aber dann vergeht eben Zeit und man... Im Gedächtnis bleibt einem zurück, so schlimm war das jetzt gar nicht. Und dann geht man wieder. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass Bergsteigen in diesem Sinn gesund ist. Also gesund ist es nicht. Es ist schon ein Drang. Es ist ein Drang. Und der kann eine Zeit lang stärker sein und dann auch nachlassen. Und vielleicht gehört es dazu. Also ein guter Freund von mir gesagt, am stärksten ist man so in den 20er Jahren bis 35, auch vom Kopf her, von der Freiheit, von der inneren Freiheit. Und wenn man alles richtig macht beim Bergsteigen, dann zwingen einen die Erfahrungen ja über die Jahrzehnte, vorsichtiger zu werden. Allein durchs Gesehen haben, durchs Erlebt haben, so geht es mir ja auch. Ich kann gewisse Dinge nicht mehr tun. Ich bin früher sehr viel solo geklettert, auch unüberlegt. Bin in Regen gekommen, musste eine Route, die ich nicht kannte, wieder abklettern, solo, weil ich nicht weiterkam. Also das würde ich nie mehr tun. Aber eben, weil ich es schon einmal getan habe, weiß ich, da muss ich aufpassen. Das heißt, ein Bergsteigen ist ja auch ein Lernen in dieser Hinsicht. Vor allem zu lernen, was darf ich nicht tun.
Naja, also jetzt, wir können mal darauf hinweisen, es gibt ja momentan gerade eine Dokumentation, einen Kinofilm über dich, der heißt Aus dem Schatten. Läuft jetzt gerade im Kino. Du bist nicht ganz zufrieden mit dem Titel, habe ich hab ich mitgekriegt, gell? Weil es halt auch diese Parallele zu seinem Vater wieder wirft und dich wahrscheinlich, du hättest lieber gehabt, dass du komplett eigenständig dargestellt wirst, oder?
Also das habe ich gar nicht, das wollte ich wirklich willentlich aus der Hand geben. Also ich hätte niemals einen Film über mich selber gemacht. Das macht ja niemand, das könnte ich auch nicht, sondern es war schon, das aus der Hand zu geben und mich auch entsprechend zu öffnen. Also es war auch gar nicht so leicht für mich. Ich habe ja auch eine Zeit lang Filme gemacht und haben mir wirklich schwer getan, dieses Storytelling aus der Hand zu geben. Das hat auch die Regisseurin dauernd zu mir gesagt, Simon, du denkst viel zu viel mit, du machst jetzt nicht selber einen Film, sondern es wird ein Film über dich gemacht, also hör auf zu denken. Das hat dann ja wirklich lange Zeit gebraucht. Der Film, denke ich, hat seine Berechtigung, er ist sehr ehrlich geworden, auch hintergründig, er beleuchtet das Bergsteigen aus einer anderen Perspektive. Aber wie du es richtig sagst, der Titel stört mich unglaublich, er stört mich ganz massiv. Vor allem, weil ich tatsächlich nie das Gefühl hatte, ich muss aus einem Schatten treten, sondern ich verbinde mit dem Klettern und Bergsteigen was Vereinendes, was Verbindendes. Also alle meine Freunde, mein Umfeld, die gehen alle in die Berge. Und das ist das, was uns verbindet. Das ist diese Leidenschaft, die wir teilen, wo wir eigentlich gar nicht viel drüber sprechen müssen, sondern wir verstehen uns blind. Also ich sehe im Bergsteigen, und das ist vielleicht der große Unterschied zu anderen, ich sehe da einfach keine Konkurrenz darin, sondern es gibt nichts Schöneres für mich, mit einem guten Freund eine Idee zu teilen, eine Route zu teilen, Erfahrungen zu teilen. Und das ist bis heute so geblieben. Also ich habe Freunde, da schauen wir uns in die Augen und sagen gar nichts und wissen ganz genau, diese drei Momente, die wir in Pakistan hatten, Pakistan oder auch in den Zillertaler Alpen, das bleibt ein Leben lang. Das haben nur wir zwei erlebt und das ist was ganz, ganz Verbindendes. Und so sehe ich es Bergsteigen.
Ich glaube halt einfach, also weißt du, das ist auch vielleicht, was ich zu Anfang gesagt habe. Ich habe vor 2, 3 Tagen habe ich mit meiner Tochter so eine Sendung gesehen, die hieß Born Famous. Da ging es um Kinder von prominenten Persönlichkeiten, die aber immer in dieser Sendung gesagt haben: Mein Vater oder meine Mutter, meistens mein Vater, hat aber nichts damit zu tun, dass ich berühmt bin oder dass ich irgendwie so, der hat, ja, das habe ich alles selber. Und meine Tochter hat gesagt, wieso sind die eigentlich in der Sendung? Also, sie sagen die ganze Zeit, sie machen es selber, aber dann sind sie in der Sendung, die heißt Born Famous. Also, so ist auch so ein bisschen merkwürdig. Und dann habe ich mir die Sachen bei dir angeguckt, habe gedacht, naja, das ist ja wahrscheinlich, die Medien stürzen sich wahrscheinlich bei dir natürlich immer drauf, dass Reinhold Messner dein Vater ist. Das ist wahrscheinlich für den Medien ganz normal. Die sagen, ja klar, warum nicht? Und dann ist ja die Frage, wie schmal ist der Grat? Also auch für dich selber. Wie schmal ist das, dass du sagst, auf der einen Seite kommen die Leute vielleicht an mich ran, weil ich den Namen trage, aber ich denke, würde jetzt einfach mal sagen, wahrscheinlich, weil du auch selber Alpinist bist und das so lebst. Also so würde ich es eher sagen. Und dann auf der anderen Seite, wenn man sich aber mit dir beschäftigt oder auch dich kennenlernt, merkt man, dass das eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Also dass du in so einer Sendung gar nicht richtig aufgehoben wärst in Born Famous, weil du gar nicht, man hat gar nicht das Gefühl, man hat das Gefühl, dass du das einfach lebst. Also du bist einfach so geprägt worden von deinem Vater, das ist einfach Tatsache und du machst das einfach weiter und alles andere, was da jetzt alles so kursiert und wie die Beziehungen zueinander sind und so, das ist eigentlich ja gar nicht das, um was es geht oder was es ausmacht, sondern es geht ja eigentlich eher darum, was dich eigentlich geprägt hat und wie du das weiterlebst, so dass man dich ja als eigenständige Persönlichkeit wahrnimmt und nicht als Sohn von, finde ich, ja.
Ein großes Thema, wichtiges Thema auch. Muss ich auch sagen, bin ich erst in den letzten Jahren da wirklich hineingewachsen, vielleicht weil ich es als junger Mann auch wirklich abgelehnt habe. Also meine Frau erzählt mir immer gern, dass ich auch gelogen habe teilweise. Wenn ich gefragt wurde, bist du Messner, bist du der Sohn von Reinhold Messner, habe ich früher, in früheren Jahren auch gesagt, nein, kenne ich nicht.
Ah, okay,
Weil mich das
echt?
so unglaublich,
Okay.
ja, es ist sehr störend.
Sehr interessant,
Weil du
ja.
natürlich immer, und die Gesellschaft, denke ich, will das auch ein Stück, sie sucht es, sie will dich in diese Schublade stecken.
Ja.
Und ich ertappe mich selber auch dabei. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also bitte nicht kritisierend, aber würde ich jetzt den Sohn vom, also Sohn ist blöd, kann auch die Tochter sein, von einem Donald Trump irgendwo treffen, hätte ich schon ein gewisses Bild. Und das
Ja.
ist sehr unfair. Es könnte sein, dass dieser Sohn oder diese Tochter ganz anders denkt. Und
Ja.
das ist unfair. Und
Ja.
diese Person, diese Tochter oder dieser Sohn werden ein Leben lang dagegen anarbeiten müssen. Obwohl sie ja vielleicht ganz anders sind als ihr Vater. Das heißt, in dieser Rolle sehe ich mich auch ein Stück weit. Das kostet sehr viel Energie. Und ich kann mir vorstellen, dass auch, ja, dass man daran zerbrechen könnte. Das heißt, wenn man sich bei jeder Begegnung wieder rechtfertigen muss und sagen, nein, ich bin nicht so, ich habe auch meine Vorgeschichte, ich bin eine eigenständige Person, dann kann das sehr viel Energie kosten. Aber es
Immer
gehört
wieder so eine
dazu.
Rechtfertigung. Also das ist ja so ein bisschen
Ja,
dieses
ja.
Merkwürdige. So, warum muss man sich denn eigentlich dafür rechtfertigen? Gut, auf der anderen Seite sagen halt kritische Leute sagen, naja, dann, wenn du nicht der Sohn wärst von, dann hätte man vielleicht keine Doku über dich gedreht. So.
Das wird auch so sein. Das wird ganz eindeutig so sein. Das würde ich nie verneinen. Natürlich, diesen Namen habe ich geerbt. Das sage ich auch im Film. Mit allem Guten und Schlechten. Natürlich denkt jeder beim Klettern mit Messner, Namen Messner, sofort in diese Richtung. Das kann eine Bürde sein, das kann auch nützlich sein, das ist wahrscheinlich beides, ist eine Mischung. Aber mir war tatsächlich das Klettern, und da war ich zu naiv. Also ich habe begonnen mit dem Klettern für mich, weil ich es einfach tun wollte. Und weil ich, wie schon angesprochen, mein gesamtes Umfeld klettert. Das hat eben eine ganz lange Tradition bei uns in Südtirol und vielleicht sieht man das von außen halt, von außen nicht so sehr. Dass ich das nicht mache, weil es mein Vater eben gemacht hat, auch natürlich. Es war auch prägend. Aber vielmehr, weil mein ganzes Umfeld das eben macht. Und ja, wahrscheinlich würde
Vielleicht.
ein Kind von einem bekannten Surfer, dieses Kind, wenn das am Meer aufwächst, dann wird es auch surfen. Weil
Ja,
es schon
natürlich.
so
Und
über viele
das
Generationen gemacht wird.
die hier habe ich gesehen bei Born Famous übrigens, die Tochter von Sarah
Ja.
Connor singt auch.
Auch Sänger. Ja.
Ja, also
Ja, ja.
so oder was weiß ich, oder die Tochter von Heidi Klum modelt auch. Also so, das ist natürlich, da stellt man das vielleicht auch nicht so in Frage, oder ich weiß gar nicht, ob man es bei dir in Frage stellt. Das glaube ich gar nicht so sehr.
Ich
Aber
glaube
na,
schon. Der Mensch
ja.
denkt so. Also er denkt generell so und diese Parallele gibt es ja. Es ist ja auch, wenn man schaut, wie viele Kinder von Ärzten Medizin studieren, das ist verblüffend ein hoher Prozentsatz.
Das stimmt, ja. Auf
Also
der
das heißt.
anderen Seite, weißt du, denke ich aber auch so, wenn du sagst, okay, also wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich irgendwie, also wenn ich singe oder model oder was auch immer, das ist nochmal ein Riesenunterschied, wie wenn ich mich quasi einer Situation aussetze, auf den Berg zu gehen, wo ich theoretisch auch dabei sterben könnte. Das ist glaube ich, nicht so, dass ich glaube, das muss ein innerer Drang sein. Das hat nichts mit dem Äußeren zu tun, weißt du?
Wahrscheinlich. Es ist sicher auch ein innerer Drang. Jetzt sage ich was sehr Gewagtes, aber ich denke, das darf man sagen. Bergsteiger sind nicht einfache Leute. Also es sind sehr komplexe Persönlichkeiten. Oft, es gibt auch ganz, ganz einfache, aber ich glaube, der durchschnittliche Bergsteiger ist ein sehr suchender Mensch. Und vielleicht innerlich auch nicht so leicht zufriedenstellender Mensch. Dieses Bild, das wir haben, es sind sehr spezielle Persönlichkeiten, die auch im Leben es oft schaffen, sehr weit zu kommen, aber sie sind nicht einfach. Das heißt, es schwingt da auch mit. Und Bergsteigen ist eigentlich kein Broterwerb. Das schaffen nur ganz, ganz wenige. Das heißt, der klassische Zugang, und so bin ich auch aufgewachsen, ist die große Frage, wie schaffe ich es mir, das Bergsteigen zu finanzieren, zu ermöglichen? Es ist nicht wie bei Sarah Connor wahrscheinlich, wo man durch das Auftritt auf der Bühne auch sehr viel verdienen kann. Wenn ich in die Berge gehe, bezahlt mich niemand, sondern es ist umgekehrt. Es kostet Geld. Es ist eine Leidenschaft. Und ein paar wenige schaffen es natürlich davon zu leben. Das sind die großen Namen. Mein Vater natürlich absolut auch. Und ich schätze das sehr. Aber meine Freunde, wenn sie nicht gerade Bergführer sind, leben nicht davon. Sondern es ist
Ja,
eigentlich ganz
okay.
ein simples Leben und man versucht, die Zeit, die man sich freischaufeln kann, möglichst in den Bergen zu verbringen.
Aber ist das denn, also so, weil du warst ja auch als Kind viel unterwegs und man kann natürlich, wenn man mal ganz kurz rein hört in das, auch was Reinhold Messner zum Beispiel über dich sagt oder über, dass du auch Bergsteiger bist, und dann ist ja irgendwie scheinbar dieser Konsens, dass er das nicht so gut findet, weil man vielleicht nicht will, dass die eigenen Kinder in den Berg gehen oder so. Das weiß ich ja nicht so ganz genau, an was es liegt, aber kann man trotzdem sagen, also ist das trotzdem. Ich könnte mir vorstellen, für dich ist das ja trotzdem auf der einen, also auf der einen und auf der anderen Seite schwierig, wenn du als Kind diese sehr einprägenden Erlebnisse vielleicht hattest, überall auf der Welt warst oder irgendwie so, also eher so Abenteuer erlebt hast und dann aber eigentlich ja dann der Vater, der dir diese Abenteuer näher gebracht hat, eigentlich dann sagt, ich will aber nicht, dass du alleine das machst. Kann man, also könnte man das erstmal so sagen, ist das so der Gegenstand der Dinge? Wäre das richtig sozusagen?
Es ist, glaube ich, sehr, sehr komplex, das Ganze dahinter. Und ich muss nochmal wiederholen. Ich glaube, Bergsteiger sind einfach keine einfachen Persönlichkeiten. Und diesen gewissen Widerspruch, den sehe ich bei meinem Vater ganz eindeutig. Und das ist nicht so leicht erklärbar. Ich will auch nicht zu tief eintauchen, weil ich kein Psychologe bin. Aber es ist sehr, sehr spannend. Und es ist ein kurzer Moment im Film, wo man sieht, dass auch mein Opa, der selbst in die Berge ging, sehr damit gehadert hat, dass sein Sohn
Okay,
Bergsteiger wurde.
okay, okay. Also das ist vielleicht sogar
Also,
normal, ja? So.
ich weiß nicht, normal oder nicht normal, jedenfalls sind sehr spezielle Charaktere, mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich bin auch speziell, ich bin sicher nicht einfach. Was nicht funktioniert, und das nehme ich auch für meine Erziehung mit, für meine Tochter, wenn man was offensichtlich einem Kind verbietet, ohne Gründe zu nennen, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es macht das Thema erst wirklich spannend. Das ist ein Aspekt. Und die große Frage bleibt natürlich, was, wenn meine Tochter in 10 Jahren sagt so, Papa, ich kletter morgen die Eiger Nordwand. Wie gehe ich damit um? Das wird wahnsinnig schwierig sein, aber ich kann es nicht verbieten. Ich kann ihr versuchen, alles, was ich an Wissen habe ihr mitzugeben. Vielleicht begleite ich sie die ersten Male, wenn sie wirklich bergsteigen möchte. Wenn nicht, ist sowieso kein Problem. Aber ich kann es nicht verbieten. Das ist das, was mir geblieben ist. Weil dadurch mache ich es nicht besser. Und jedes Kind hat das Recht, sich auszuleben. Ich hatte es. Ich hatte natürlich wahnsinnige Angst, weil ich weiß, was passieren kann. Ich habe eben sehr viele Erfahrungen mittlerweile gemacht, dass ich wahnsinnige Angst hätte, aber da muss ich drüber stehen. Es steht ihr zu, meiner Tochter. Aber es bleibt ein Widerspruch. Also es bleibt vielleicht auch eine Generationenfrage. Und
Also ich
so leicht zu
könnte
beantworten ist die gar nicht.
dieses Generationsmäßige könnte ich mir auch vorstellen, dass das was damit zu tun hat, oder beziehungsweise auch die Reaktion dann möglicherweise, also dass man eigentlich so wie früher, oder dass wir heute, wie gesagt, meine Tochter wird jetzt bald 18, das ist nochmal ein Unterschied zu deiner Tochter, sie ist schon ein bisschen älter, aber ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen ihren ersten Freund auch kennengelernt und wir waren essen und so weiter und die reden relativ auf Augenhöhe mit einem, ja? Also so, die reden so ganz normal, so, und wie, was machst du? Also, wie ist so bei dir? Und so, und für mich früher die Eltern meiner Freunde, das waren so, erstmal hätte ich die nie geduzt und die waren, und das war, ich wollte eigentlich nicht mit denen reden. Ich hatte total Angst vor denen, weißt du, so total Respekt. Und ich glaube, so, und das war in dieser Generation, so könnte ich mir das bei deinem Vater natürlich auch vorstellen. Da war natürlich vielleicht auch das gesagte Wort nochmal mehr wert. Und wenn man sich vielleicht dagegen aufgelehnt hat, war es. Ging das, also das war ein, ja, Affront sozusagen, und das hat sich natürlich stark verändert, ja. Wie
Sicher, es ist
wir
sehr
mit
im
unseren
Wandel.
Kindern auch heute umgehen, wie du jetzt vielleicht dann auch mit deiner Tochter zukünftig umgehst. Riesenunterschied, glaube ich, zu dem, wie dein Vater mit dir umgegangen ist, ja.
Na sicher, die Zeit ist nicht so leicht aufzuhalten, es hat sich sehr viel verändert, keine Frage. Ich denke, der Mittelweg wäre es. Also ich möchte nie tauschen möchten mit meinem Vater. Es betrifft jetzt gar nicht so meinen Vater allein, es war einfach die Zeit, muss ich vorstellen, vor 80 Jahren oder knapp 80 Jahren in Südtirol aufzuwachsen. Jetzt will ich nicht übertreiben, aber da ging es schon auch ums Überleben. Es war nicht so einfach. Da hat man eine Kleidung im Jahr bekommen, hatte Nagelschuhe, die hat man Jahre getragen. Und vielleicht bekam man zum Geburtstag ja, zwei Äpfel geschenkt. Also es war ein
Naja.
sehr, sehr einfaches Leben. Und das prägt natürlich. Und heute leben wir in dieser Hinsicht im absoluten Überfluss. Ich weiß nicht, ob wir zufriedener dadurch sind. Das bin ich nicht sicher. Aber dieser Überfluss ist da. Und auch die Zeit hat sich verändert. Ich denke, es sollte ein Mittelweg sein. Also dieser Respekt, den du beschreibst vor erwachsenen Personen, vor älteren Leuten, den habe ich auch so mitbekommen. Den finde ich schön. Also finde ich eigentlich auch gegeben. Den vermisse ich heute ab und zu bei jüngeren Kindern. Also keine Frage. Aber es ist eine eben, die Zeit verändert sich und sie wird sich weiter verändern. Vielleicht geht es auch wieder in die andere Richtung. Das wissen wir heute nicht.
Naja, die Zeit verändert sich. Aber das, was ich, also was ich jetzt nochmal fragen muss, ist so dieses, was ich meinte mit dieser Frage, wie das für dich war, eben als du früher solche Sachen erlebt hast, auch dann eben zusammen mit deinem Vater. War das für dich so, gab es mal einen Punkt in deinem Leben, wo du quasi diesen Widerspruch, den du ja jetzt öfter auch mal beschrieben hast, der auch in diesen Persönlichkeiten zu finden ist, war das für dich manchmal, oder gab es mal eine Situation, wo du so gedacht hast, sag mal, irgendwie, was ist jetzt los? Also auf der einen Seite machst du mit mir hier diese ganzen Sachen und dann will ich das selber auch machen, dann sagst du, nee, darf ich aber nicht. Das ist so, wo ich weiß gar nicht mehr, wo ist, was mache ich denn jetzt richtig, was mache ich falsch, wo ist meine Position so. Also gab es sowas, dass du für dich selber gedacht hast, naja, also wenn du nicht willst, dass ich das alleine mache, warum hast du dann die Sachen mit mir gemacht? Aber wahrscheinlich hat er das ja aus ganz anderen Gründen gemacht, gell? Der hat das ja wahrscheinlich gar nicht so gedacht, dass er gedacht hat, ich bilde dich jetzt aus, du wirst auch Bergsteiger. So hat er das ja gar nicht gedacht.
Nein, nein, im Gegenteil. Also ganz sicher, meine Eltern, ich sage jetzt, oder muss ich besser sagen, unsere Eltern, ich habe eben
Ja,
Schwestern auch,
ja, ja, ja.
haben uns schon, das darf man sagen, das verstehe ich auch, ein Stück weit vom Gebirge ferngehalten,
Ja,
dass wir
okay.
nicht in diese Thematik hineingehen. Und das kann ich schon nachvollziehen, weil es einfach sehr, sehr präsent war. Natürlich im Leben von meinem Vater sowieso, aber auch im Leben von meiner Mutter. Also das will ich überhaupt nicht kritisieren. Und ich will auch nicht weiter ins Thema eintauchen. Ich sage nur, mein Vater ist sehr, sehr speziell und es gibt einige Widersprüche, nicht nur die Kinder betreffend. Und das ist eine Persönlichkeitsfrage und die werden wir jetzt mit 82 Jahren nicht mehr
Ja,
ändern.
also ich will auch das nochmal sagen. Es geht gar nicht um deinen Vater gerade. Ich wollte einfach nur wissen, wie das für dich, ob das für dich selber so dann einfach so ein Punkt war, wo du manchmal gedacht hast, ich weiß gar nicht jetzt genau, was soll ich jetzt eigentlich machen? Soll ich jetzt Abenteuer erleben oder nicht? Also, so, weißt
Also natürlich war das schwer, schwer, keine Frage.
du? Hm.
Weil da finden sich auch viele Kinder wieder, bin nicht nur ich. Natürlich, wenn die Eltern das ablehnen, was man macht, egal was du machst, ist das psychisch sehr schwer zu ertragen. Aber es führt dann irgendwann zu einem Punkt, wo man, ob man es will oder nicht, und so ging es mir auch. Ich habe mich dann einfach entschieden, für mich, ich mache das im Stillen. Ich erzähle gar nicht mehr, was ich mache, weil ich werde nur bestraft dafür. Und habe so geschafft, meinen Weg zu finden. Ich denke schon. Natürlich spielen dort auch die Berge eine große Rolle. Aber es ist weder meine Arbeit, es ist noch irgendwas anderes. Es ist meine Leidenschaft. Und ich denke, eine Leidenschaft darf man haben. Aber ich
Ja,
habe es vielleicht
klar.
dadurch, ich habe es,
Klar.
glaube ich, dadurch für mich entdeckt. Das heißt, ich habe da in jungen Jahren schon eigentlich gesehen, mein Vater stört es, dass ich kletter. Okay, das darf es natürlich. Ich kann nicht in ihn hineinschauen, aber ich für mich möchte das machen. Und deswegen suche ich mir mein Umfeld, wo das möglich ist. Und so bin ich zum Klettern gekommen eigentlich. Diese Geschichten waren nur der Auslöser, so die Sehnsucht nach den Bergen. Und ich habe mir dann mein Umfeld gesucht, vielleicht instinktiv, wo es für mich möglich wurde, eben das Leben auch so zu leben. Oder in dieser Richtung. Ich will mich auf keinen Fall vergleichen, es wäre ja absurd. Sondern vielleicht wollte ich auch ein Stück verstehen, wie mein Vater so wurde, wer der heute ist. Weil ihn
Ja,
hat ganz sicher auch
ich
ganz, ganz
verstehe.
eindeutig auch die Berge geprägt. Keine
Ja,
Frage.
ja,
Es ist
ja,
prägend.
ja. Auf jeden Fall. Also das, ich verstehe das auch. Das ist, nur ich glaube, das ist im Ansatz eben auch, und das ist immer, ich bringe ja manchmal auch gerne hier meine eigene Lebensgeschichte mit rein. Und bei meinem Vater war das zum Beispiel so, der ist, man könnte, man würde sagen, eher so ein Banker in Frankfurt gewesen. Und der ist mit meinem Leben, mit meinem kreativen Leben, ich habe ja früher auch Kurzfilme gemacht, plan jetzt meinen Langfilm und so, also überhaupt nicht zurechtgekommen. Also es ist niemand, der konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Der hätte lieber gehabt, dass ich auch sowas mache, ja, theoretisch. Und das war mir natürlich irgendwann dann egal. Und ich habe meine eigenen Sachen gemacht. Aber das ist genau das, was ich mir bei deiner Geschichte oder was ich so versuche zu verstehen, dass du ja quasi das Gleiche machst wie dein Vater, aber dein Vater trotzdem nicht zufrieden ist, während mein Vater nicht zufrieden war, weil ich genau das Gegenteil gemacht habe von ihm, weißt du? So, also das ist meine Lebensgeschichte, so wo ich so denke, ja, also mein Vater, wenn mein Vater jetzt so, der wäre ja dann total zufrieden, wenn ich auch sagen würde, ich mache jetzt, ich gehe an die Börse, ja, so.
Ja, also es ist ein großes Thema, das wir das da geöffnet haben. Ich glaube
Nee,
auch, dass sich da sehr viele Leute wiederfinden, weil es sich
ja.
ein Stück weit wiederholt. Und ich kann mir vorstellen, dass dein Vater war auch, ist auch vom Krieg teilweise geprägt gewesen,
Ja,
auch
ja,
in diese
ja.
Zeit gefallen. Das prägt, man da, weiß
Ja,
ich
das
aus
stimmt.
biologischer Sicht, ja, das hinterlässt gewisse, will ich sagen, Traumata, aber es hinterlässt etwas. Und es sind Charakterzüge.
Ja.
Vielleicht hättest du es auch nie richtig machen können. Wärst du Banker geworden und vielleicht besser als dein Vater, sogar erfolgreicher, wäre es auch ganz, ganz schwierig geworden. So, also das vermute ich jetzt. Hättest du was anderes
Ja,
gemacht und wärst
gut,
dort
okay.
erfolgreich gewesen, wäre es auch
Ja.
schwierig geworden. Also
Ja,
da muss
okay.
man sich vielleicht als Kind eines Tages befreien. Vielleicht trifft es so ziemlich alle Generationen, dass man sich da befreien muss. Aber ich sehe mich heute auch von der anderen Seite, eben selbst Vater zu sein, es ist mit viel Arbeit an sich selbst verbunden, so finde ich es. Und ich versuche, es ist nur ein Versuch, aber das, was meine Tochter machen möchte, wie sie ihr Leben gestalten möchte, da ist es meine Aufgabe, sie zu unterstützen. Ob ich das gut finde oder nicht, ist zweitrangig. Sondern das ist mein Kind und was das Kind möchte, das ist das einzig Wichtige. Aber es
Ja,
bleibt
ja.
eine lebenslange Arbeit, klar.
Aber das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen dieser Unterschied der Generation, über den wir gerade gesprochen haben, dass man, glaube ich, das
Ganz
mehr
eindeutig.
so, ja, das glaube ich auf
Vielleicht
jeden
kann man
Fall
es
auch.
abschließen, dass, wenn man sich vorstellt, wie wortkarg früher in Südtirol die Kinder erzogen wurden, also auch ohne Liebe. Da ging es um Arbeit, es wurde gearbeitet, es gab kein, Probleme wurden nicht besprochen. Und dann ist irgendwann der Punkt vorbei, dass es überhaupt noch möglich ist, über Gefühle zu sprechen. Das ist natürlich heute eine ganz andere Welt. Und das macht es viel, viel einfacher. Keine Frage.
In einem Bericht über dich oder Doku oder was auch immer, sagte der Sprecher am Anfang, benutzte den Satz, ein Leben als Aussteiger. Da habe ich so gedacht, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort, also der richtige Satz ist. Wie würdest du das einschätzen? Passt das zu dir, ein Leben als Aussteiger? Nee, oder?
Na, würde ich jetzt auch nicht sagen.
Weil das hat ja mit Aussteigen eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern ihr lebt ja einfach nur an einer anderen Stelle in Deutschland und macht halt das und das. Aber das hat, nicht in Deutschland, in Südtirol meine ich, und macht halt das und das. Aber ihr habt euch ja nicht so wie, wir möchten mit dem Rest der Welt nichts zu tun haben. Das hat ja damit nichts zu tun, ne?
Wahrscheinlich ist es ein Mittel, also ich kenne jetzt das Interview nicht, es wird ein Mittelweg gemeint sein. Also wenn man am Berg lebt, ist es schon im Winter, kann es sein, dass man tagelang keinen Menschen sieht. Das kann schon sein. Aber trotzdem, es führt eine Straße rauf, man wäre in relativ kurzer Zeit im Tal, also diese Verbindung gibt es schon. Ich lebe jetzt nicht im Bergdorf Husche in Pakistan. Da ist es natürlich so, dass die Winter extrem lang sind. Aber eine gewisse Umstellung schon. Also es ist nicht möglich, wie in der Großstadt zum Beispiel in Berlin, in München, zu jeder Uhrzeit hinauszugehen. Ein Geschäft hat irgendwo sicher offen. Das gibt es bei uns nicht. Es ist ein anderes
Habt ihr
Leben.
eigentlich, habt ihr so eine, habt ihr so einen Plan? Also sagt ihr so, oder für dich selber sagst du, hier werde ich alt? Oder habt ihr da eine Idee oder lasst ihr das auf euch zukommen, wie das weitergeht?
Also diese Lebenspläne, die habe ich jetzt in den letzten Jahren alle von Bord geschmissen.
Okay.
Ich getraue mich gar nicht mehr zu planen. Ich hätte mir nie vorstellen können, eines Tages Bauer zu machen. Und das ist gar nicht, vielleicht hat man das auch falsch im Kopf. Es ist nicht die Tätigkeit als Bauer, die gefällt mir sehr gut. Also es ist schon schön, mit den Tieren, mit der Natur zu leben. Es ist tatsächlich heute das Problem, diese Strukturen, diese Bergbauernhöfe, das sind nur ein paar tausend Höfe in Südtirol, nicht mehr. Die sind aufgebaut als Selbstversorgerhöfe und das hat vielleicht vor 100 Jahren sehr gut funktioniert. Da haben 10, 15 Leute teilweise auf einem Hof gelebt, gearbeitet und gelebt und überlebt. Und diese Struktur ist in der heutigen Zeit nicht mehr tragbar. Das heißt, die Materialien kosten viel zu viel, Arbeit ist unbezahlbar geworden und das ist die Voraussetzung für den Bergbauernhof. Und so ist es eigentlich heute die klassische Struktur in Südtirol, dass eine Großfamilie schafft es in Summe, diesen Hof zu erhalten, indem sie alle zusammenhelfen. Ein Teil verdient das Geld im Tal und bringt dieses Geld heim, um die Struktur zu erhalten. Und der andere Teil der Familie kümmert sich um die Tiere, Landwirtschaft und den Fortbestand. Das heißt, so ist die klassische Struktur. Und aus wirtschaftlicher Sicht macht das niemand. Das ist ja wirklich, wir müssen sehr, sehr glücklich sein und froh sein, dass es in Südtirol noch diese paar tausend Bauern gibt, die eben stur weitermachen. Und diese Sturheit, die beim Bergsteigen hilft, die kommt, glaube ich, von unseren Vorfahren, weil das Leben in den Bergen diese Sturheit voraussetzt, um überhaupt weitermachen zu können. Das ist ganz spannend. Also ich bin da selbst gerade auf einer Reise sozusagen. Ich finde das höchst spannend, wie schnell sich Südtirol verändert hat in so kurzer Zeit und wo kommen wir eigentlich her? Diese Frage beschäftigt mich sehr.
Also bist du schon, aber du bist wie den Traditionen verpflichtet quasi. Also das ist so auch der
Ja.
Antrieb.
Das ist der Antrieb. Also rein aus wirtschaftlicher Sicht müssten wir es sofort lassen. Es ist echt die Frage, wie lange schaffen wir das auch zu erhalten? Wir mussten alle Dächer am Hof zum Beispiel renovieren. Das ist eine Summe, die wir im Leben kaum erwirtschaften können. Aber so denken wir nicht, sondern es ist wirklich eine Art Verpflichtung, die ich spüre. Und sollte es nicht klappen, ist es auch meine Verantwortung, die richtige Person zu finden, die sowas weiterbringen könnte. Und das ist auch gar nicht so leicht. Und wie du richtig sagst, vielleicht ist es beim Klettern auch, schwingt es auch mit dieser Tradition weiterzuleben. Ich habe wahrscheinlich ein Faible oder ein gewisses Gespür für Tradition. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das imponiert mir.
Ja, das ist, ich glaube, dass das sogar ganz schön ist und ich glaube sogar, dass, also Tradition im Sinne von auch, wie ich immer gerne sage, also wie Heimat, also wenn man sowas hat, sowas, so eine Verbundenheit zu dem Platz, wo man halt einfach lebt, ja, finde ich das immer ganz wichtig und manchmal geht es auch so ein bisschen verloren, weil wir natürlich auch Heimat immer gleich mit so Nationalstolz oder sowas hier verbinden, gerade in Deutschland, weißt du so, und das eine hat mit dem anderen gar nicht so viel zu tun, denke ich. Aber das heißt, du setzt, also nur um das nochmal abzuschließen, das heißt, du setzt dich, du weißt nicht, wie es weitergeht. Eigentlich, du sagst, du willst das so lange wie möglich machen und
Genau.
dann mal schauen. So.
Ich glaube, es zwingt mich in diese Richtung. Natürlich würde ich gerne sagen, ich mache das jetzt ein Leben lang, aber so einfach ist es nicht. Es sind eben große, große Investitionen, so viel will ich in dieses Thema gar nicht einsteigen. Also es ist nicht gesagt, dass wir das schaffen zu stemmen. Aber aufgeben möchte ich auch nicht, sondern es ist ja wunderschön. Und so, vielleicht ist das Leben ein Versuch, kann man gern so stehen lassen. Ich war mir vor 10 Jahren sicher, ich will ein Leben lang klettern. Das erfüllt mich aus. Also wenn ich es mir schaffe, dieses Klettern, diese Leidenschaft ein Leben lang zu finanzieren, bin ich zufrieden. Dann kamen die Höfe. Das heißt, das Klettern war gar nicht mehr möglich. Jetzt sind es die Höfe momentan. Ich kann mich ganz schwer festlegen. Also das Leben, ich glaube, da sehe ich nicht nur mich allein, sondern es trifft auch viele, birgt oft Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann, die plötzlich da sind. Ich sehe oder ich versuche in jedem eine Möglichkeit zu sehen. Es ist immer eine Möglichkeit. ob es positiv oder ob es einfach ist oder leicht, ist egal, ist eine Möglichkeit. Und da muss ich entscheiden, ja, gehe ich das ein, will ich es probieren oder eben nicht.
Jetzt muss ich nochmal
Und so
abschließend
schummel ich mich
fragen,
durchs Leben.
wann, ja. Aber jetzt mit diesem, also beziehungsweise schon in Bezug auf dem, was du jetzt gerade gesagt hast, eben, weil du das, also jetzt ist es der Bauernhof, vorher war es das Klettern, aber das heißt, du bist jetzt, du kletterst momentan auch gar nicht.
Richtig, da kam aber noch was dazu. Ich habe mir vor einem Jahr, gutem Jahr, die Schulter sehr blöd verletzt, also mit großen Schäden, Knorpelschäden, Knochenschäden, Bizepssehne fast gerissen. Und natürlich, da war das Klettern nicht möglich. Zum Glück wurde es operiert und hat ganz gut funktioniert, diese Operation. Aber das war der größte Einschnitt vielleicht. Aber diese Schulterverletzung hat mich natürlich am Hof auch sehr blockiert, weil das ist alles Handarbeit. Aber auch da sehend, okay, mit dieser großen Verletzung, es geht trotzdem irgendwie weiter, ist auch heilend gewesen. Und ich sehe es so, das Leben geht immer irgendwie weiter. Wir müssen nur für uns das Beste draus machen.
Also es gibt jetzt keine geplante Bergtour oder es juckt dich auch nicht in den Fingern.
Nicht mehr so sehr. Also das Klettern hat da eine gewisse, sehe ich so ein bisschen wie ein Schneeballsystem. Also je mehr ich das mache, desto mehr möchte ich, desto besser werde ich, desto besser ist mein Kopf, desto mehr bin ich im Thema. Also je mehr ich es mache, desto mehr möchte ich es machen. Und wenn es für eine gewisse Zeit nicht möglich ist, oder dann schrumpft auch ein bisschen diese Sehnsucht. Sie ist noch da, als kleine Flamme, aber bei weitem nicht so zerreißerisch, wie es früher war. Also früher war es wirklich, und das sagen viele meine Freunde auch, die kennen das genauso. Es ist ein Drang, ich muss mich erfahren, ich muss mich körperlich ausschöpfen. Das
Aha.
habe ich nicht mehr. Aber vielleicht mit
Interessant.
35 Jahren ist es auch das Alter, das ein bisschen hilft.
Oh Gott. Ja,
Ja,
so
nein, nein.
alt bist du auch noch nicht, ja.
Da bin ich nicht. Aber diese Sturm- und Drangzeit habe ich, vielleicht muss ich sagen, zum Glück hinter mir. Es ist nicht immer entspannend. Es ist eben auch ein Drang.
Kann man denn bei euch, also bei euch kann man sich einen Ferien, was sind das, Zimmer sind das oder Wohnungen sind das oder?
Wohnungen sind es.
Wie
Also es
bitte?
sind fünf Wohnungen. Fünf Wohnungen.
Fünf
Wohnungen.
Wohnungen sind das.
Genau. Also
Das kann man aber
kleinere und
einfach
eine
machen. Da kann
größere.
jeder einfach hin. Das kann man buchen, wenn man möchte, wenn man Urlaub
Genau.
machen will. Seid ihr immer
Ja.
voll? Seid ihr immer gut besucht?
Als wir es noch gemacht haben, jetzt haben wir es einer jungen Pächterin übergeben, haben wir sehr gut davon, also sehr gut, sagt man, die Zimmer sehr ausgelastet gehabt. Und das war unerlässlich für den Hof, also keine Frage. Die Landwirtschaft in dieser Form mit den steilen Wiesen, wir haben vor allem Schafe, das ist ein Negativgeschäft. Und das geht allen Bauern in Südtirol so. Also wenn, dann ist schon diese Gastronomie, wenn man will, oder diese Wohnungstätigkeit, dass das Geld bringt. Und wir führen unsere Ferienwohnungen unter dem Namen Urlaub auf dem Bauernhof. Richtig. Also für den Betrieb sehr wichtig. Und ich wünsche der jungen Pächterin, dass sie eben auch ihre Zimmer bald füllen kann. Aber so einfach ist es nicht. Südtirol hat eben sehr viele Besucher, aber es verteilt sich auch. Vor allem in die Hotspots natürlich. Das heißt, der untere Finchgau ist eher ein weniger bekanntes Gebiet. Was aber in der heutigen Zeit, muss ich sagen, eher wenig, ich sehe das nicht als Nachteil, sondern ich sehe das als großes Glück. Weil natürlich Orte, wenn sie zu oft und zu viel besucht werden, wenn da tausende Besucher am Tag wären, dann wird ein Ort auch verbraucht. Also der ist dann irgendwann, bös gesagt, ausgelutscht. Und das ist der Finchgau
Ja,
auch
na
nicht.
klar. Na klar, na klar, auf jeden Fall. Ah, gut, aber das ist ja interessant. Also, wenn man uns jetzt zuhört, kann man sagen: Hier, ich hab Bock, ich mach mal Urlaub da oben.
Ja, der
Dann
Ort
kann man
ist
das ja.
einmalig. Also jeder Gast, also wirklich jeder spürt, dass dieser Ort sehr speziell ist. Hier muss in der Vergangenheit, in der Steinzeit, war es einer der dichtesten besiedelten Orte des ganzen Etschtals. Hier muss sehr viel passiert sein. Ja, ich bin jetzt nicht esoterisch angehaucht, aber es ist ein Kraftort, das merkt man. Das heißt, man merkt, dass hier seit vielen tausend Jahren schon Leute leben und diesen Ort geformt haben. Und das ist vielleicht der Hauptgrund, der mich hier hält, trotz
Das
aller
ist toll. Ich
Schwierigkeiten.
finde das
Und
ganz
meine
toll.
Frau auch, glaube ich. Ja.
Ja, lieber Simon, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Würde ich sagen, wir kommen zu einem Ende. Ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört. Ich finde, dass du das sehr, sehr authentisch alles verkörperst. Und klar, jetzt bin ich nochmal auf deinen Vater auch eingegangen, kurz über diese Geschichte, die du mit ihm hast. Aber eigentlich hätte ich es mir auch sparen können, weil eigentlich geht es wirklich mehr um dich. Das merkt man ganz deutlich, weil du so authentisch dieses Bergsteigerleben und auch eben mit dem Bauernhof so authentisch authentisch rüberbringst, dass ja, dass man gar nicht das Gefühl hat, eben du bist, du kommst aus dem Schatten, sondern da ist gar kein Schatten, sondern du stehst eigentlich komplett in der Sonne und machst da dein eigenes Ding, ja.
Also vielen Dank fürs Abschließende. Jetzt muss ich meinen, wie ich sehe, ganz kurz anfügen noch.
Ja, gerne.
Also dieser Schatten, der ist natürlich da. Ich sehe das und ich habe das immer sehr bewundert, weil ich kenne meinen Vater sehr gut. Ich habe ja auch ein paar Jahre mit ihm gearbeitet. Also dieser unglaubliche Drang, nicht sitzen zu bleiben, sondern wirklich, das hat er. Er hat wahnsinnig viel Energie und das habe ich immer sehr bewundert. Das heißt, dieser Schatten ist da. Der kann auch sehr groß sein, aber der darf da sein. Ich würde gar nicht sagen, dass ich daneben in der Sonne stehe, sondern vielleicht stehe ich in diesem Schatten und das ist okay. Aber ich habe nicht das Bedürfnis, da hinauszutreten, sondern ja, ich habe es vielleicht geschafft, vielleicht auch nicht, meinen eigenen Weg zu finden. Und das ist eine Parallele, die jeder in seinem Leben meistern muss. Jeder muss im Leben ankommen und wir alle sind geprägt von unseren Vorgeschichten, von unseren Eltern. Aber eben die Kunst ist es doch, sein eigenes zu finden und ich glaube, da bin ich auf einem ganz, ganz guten Weg.
Ja, das glaube ich auch. Gut, also Leute, bucht die Ferienwohnung, schaut euch die Dokumentation an. Wir verlinken hier alles natürlich auch. Und ja, ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute, lieber Simon. Und ja, wer weiß, vielleicht mache ich selber mal Urlaub bei euch und dann lernen wir uns.
Ich würde es dir empfehlen, Christopher. Es ist ein sehr schöner Ort. Na, ich bedanke mich sehr für die Zeit, für das schöne Gespräch und wünsche alles, alles Gute.
Ja, wunderbar. Also bleib noch dran, mach's gut. Bis, und wie sagt man, Petri Heil sagt man nicht, wie sagt man im Berg? Wie sagt man, was sagt man?
Also man sagte einmal, ich sage das nie, man sagt eigentlich Bergheil, aber das widerstrebt mir. Ich sage einfach gut gemacht.
Ach so, Bergheil, ja, das kann man schnell missverstehen, ja.
Ja, ja,
eben. Gut, dann sagen wir mal nichts. Also bis dann, mach's gut, lieber Simon.
Bis bald. Alles Gute, tschüss.
Ciao.